Zunächst möchte ich auch alle ganz herzlich grüßen und wir freuen uns auch, dass wir heute Abend noch einmal hier mit euch zusammen sein dürfen. So einige Tage gehen ja meistens sehr schnell vorbei und wir können es eigentlich auch kaum fassen, dass wir schon am letzten Abend unserer Freizeit hier angekommen sind. Wir wollen auch den letzten Abschnitt im zweiten Petrusbrief miteinander lesen und betrachten. Wir haben uns heute Morgen schon mit dem ersten Teil beschäftigt, aber ich möchte darauf auch noch einmal kurz zurückkommen. Wir lesen aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus, und zwar von Vers 10 ab. Kapitel 3, Vers 10, ja. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein, in heiligem Wandel und Gottseligkeit erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten werden, aufgelöst die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißiget euch ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden in Frieden. Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisset, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Man könnte den zweiten Petrusbrief, der ja in drei Kapitel eingeteilt wird, vielleicht auch einmal so einteilen, dass wir im ersten Kapitel einen Rückblick haben, dass er sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Im zweiten Kapitel mit der Gegenwart und im dritten Kapitel mit der Zukunft. Denn dieser Brief beginnt ja mit dem sehr schönen und ermunternden Zeugnis, dass Gott uns alles geschenkt hat. Und zwar in Bezug auf das Leben und die Gottseligkeit. Er zeigt auch, wie und auf welche Weise Gott das getan hat. Aber diese Aussage ist von ganz entscheidender Bedeutung. Wenn Gott uns alles geschenkt hat, dann gibt es also von Seiten Gottes eigentlich gar keinen Mangel mehr. Wenn es Mangelerscheinungen gibt oder geben sollte in unserem Leben, dann muss das wohl an uns liegen. Denn die Gnade und die Güte Gottes ist so gewaltig. Und er hat Vorsorge getroffen für unser neues geistliches Leben, das er uns geschenkt hat. Und ebenso hat er auch die Voraussetzung geschaffen für die Gemeinschaft, die wir mit ihm aber auch miteinander haben dürfen. Denn das Wort Gottseligkeit, wir haben uns in diesen Tagen auch wiederholt daran erinnert, Er spricht ja von der engen und innigen Verbindung, die wir mit Gott haben dürfen. Selig sein in Gott. Eigentlich die höchste Form der Gemeinschaft, weil hier auch der Gedanke mit verbunden ist, dass wir das genießen dürfen und genießen können. Ein Vorrecht, das natürlich nur für Gläubige bestimmt sein kann. Denn der natürliche Mensch, der nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Und Paulus fügt sogar noch etwas hinzu und sagt, das ist ihm eine Torheit. Und das sind die Feststellungen, die man ja auch immer wieder heute in der Welt machen kann und machen muss. Dass der Mensch dafür einfach kein Empfinden hat. Von daher versucht er diesen Mangel, den es in seinem Leben gibt, auf irgendeine andere Weise zu ersetzen. So ist der Mensch immer auf der Suche nach diesem tiefen Frieden und nach dieser wahren Freude, und er findet sie nie. Ein ständiges Suchen, ohne zu dem eigentlichen und wahren Ziel zu kommen. Und das ist das große Vorrecht, das Gott uns geschenkt hat. Und wir haben uns auch wiederholt daran erinnert, und ich möchte es noch einmal sagen, es ist ein wunderbarer, kostbarer Glaube, der uns geschenkt worden ist. Es sind kostbare Verheißungen, die wir in und durch Jesus Christus besitzen. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, so sagt es Paulus im 2. Korintherbrief, in ihm, in Christus Jesus, ist das Ja und ist das Amen. Aber leider werden wir im 2. Kapitel auch darauf hingewiesen, dass es in dieser Zeit und in dieser Welt auch Schwierigkeiten, auch Anfechtungen, ja, man darf wohl sagen, dass es auch Kampf gibt. Und das zeigt uns der Apostel in dieser Warnung, die wir hier in Kapitel 2 finden. Wir haben uns auch damit beschäftigt, dass der Apostel an die Geschichte Israels erinnert. Gerade den Empfängern dieses Briefes war die Geschichte auch sehr gut bekannt. Sie waren vertraut mit der Geschichte ihres Volkes, denn wir dürfen annehmen, denn vieles spricht auch dafür, dass diese Gläubigen, die hier angesprochen werden, aus dem Judentum gekommen sind. Sie haben den Herrn Jesus als ihren Heiland, als ihren Messias, Erretter angenommen. Sie hatten dann sehr viel Schwierigkeiten. Und wenn in Kapitel 1 davon geredet wird, im ersten Brief, dass sie Fremdlinge von der Zerstreuung waren, dann war diese Zerstreuung wohl auch eine Folge ihrer Glaubenstreue. Weil sie treu in der Nachfolge des Herrn standen, wurden sie damals in die galatische Landschaft zerstreut. Aber wenn man die Aussage aus der Apostelgeschichte 8 hinzunimmt, dann heißt es doch, die Zerstreuten aber gingen umher und verkündigten das Evangelium. Das heißt, die Freude, die der Herr ihnen geschenkt hatte, versuchten sie jetzt auch weiterzugeben. Eigentlich das Normale. Auch in unserem Leben müsste es und ist es wohl auch das Normale. Das, was der Herr uns geschenkt hat an Freude, an Erfahrungen des Glaubens, an Gemeinschaft, dass wir es auch versuchen, anderen weiterzugeben. Besonders auch in diesen Schwierigkeiten brauchen wir einen solchen Halt. Und da spricht der Schreiber, so wie damals im Volke Israel falsche Propheten waren, werden sie auch unter euch sein. Er spricht dann von falschen Lehrern. Sie werden dann im Einzelnen beschrieben. Wir wollen jetzt nicht mehr darauf eingehen. Wir haben uns auch gestern Abend damit beschäftigt. Die einzelnen Kennzeichen, worin sie bestehen, wie diese Menschen vorgehen und versuchen, Menschen zu gewinnen für ihre Idee, und sie lassen sich das ganz gewiss auch etwas kosten. Besonders wird hier darauf hingewiesen, dass sie ihnen etwas versprechen. Und das gehört tatsächlich auch heute zu den vielen geistlichen Bewegungen, die man tatsächlich auch als Irrlehre bezeichnen muss. Sie kommen mit ganz großen Versprechungen. Und leider halten sie diese Versprechungen nicht, weil sie sie gar nicht halten können. Und das Ergebnis ist dann in den meisten Fällen eine ganz, ganz große Enttäuschung. Wenn wir vor diesen Enttäuschungen bewahrt werden wollen, dann sollten wir uns nicht durch menschliche Meinungen und Ansichten beirren lassen, sondern wir sollten ganz nüchtern und besonnen das Wort Gottes zu uns reden lassen. Und das Wort Gottes zeigt uns in aller Deutlichkeit, dass wir noch nicht am Ziel sind, dass wir noch in der Welt sind. Hier haben wir noch nicht das Paradies, auch wenn viele uns das versuchen vorzumachen. Hier gibt es Übungen, hier gibt es Prüfungen. Und es ist gerade der Apostel Petrus, der in seinem ersten Brief uns mit den vielfältigen Leiden und Schwierigkeiten vertraut macht, die es in unserem Leben, in unserer Zeit geben kann. Ob wir da durch müssen, ist eine andere Sache. Aber damit rechnen müssen wir. So ist der Apostel dann auch bemüht, den Blick in die Zukunft zu richten. Nach dem bekannten Grundsatz, an den wir uns erinnert haben, das Schönste kommt noch. Man macht uns Gläubigen, uns Christen oft den Vorwurf, dass wir da etwas nach ihrer Meinung Phantasten sind, weil wir alles so in die Zukunft verlagern. Meine Lieben, wir verlagern nicht alles in die Zukunft. Wir haben auch heute schon vieles, was uns mit Dankbarkeit, mit Freude erfüllt. Und doch sind wir so realistisch, dass wir mit Recht sagen, aber das ist noch nicht das, was eigentlich das Ziel unseres Glaubens ist. Es gibt Schöneres, Höheres. Auch ein Apostel Paulus und die anderen Apostel wussten das. Ich denke da oft an einen Apostel Paulus. Er war wirklich ein Realist. Und doch lebte in ihm diese Glaubensüberzeugung. Und er sagt das auch im Philipperbrief: Ich habe Lust, abzuscheiden, um bei Christum zu sein, das ist weit besser. Und auch in diesem Abschnitt, der hier vor uns steht, werden wir daran erinnert, dass es etwas weit, weit Besseres gibt, als das, was man heute krampfhaft erhalten will. Es ist sehr interessant. Wir haben uns in diesen Tagen auch schon einmal daran erinnert, dass sich doch so manches gewandelt hat, besonders in unserer Generation. Ich denke, die Älteren unter uns werden das durchaus bestätigen können. So in unserer Jugend, da sprach man noch von dem Paradies, das man bauen wollte. Inzwischen wird vom Paradies überhaupt nicht mehr geredet. Auch nicht von irgendwelchen Möglichkeiten, ein Paradies auf dieser Erde zu errichten. Jetzt ist man nur noch krampfhaft bemüht, das Wenige, was da ist, zu erhalten. Weil man genau weiß, es wird immer weniger. Die Probleme mehren sich, es wird immer dunkler in dieser Welt. Und jetzt versucht man, das, was man hat, noch zu halten. Und doch wissen die Leute ganz genau, dass es unmöglich ist. Aber man macht sich selbst froh wahrscheinlich mit solchen Aussagen. Wir haben eine bessere Hoffnung. Wir hoffen nicht, dass das so bleibt und dass man das so erhalten kann. Wir hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist nicht ein Himmel und eine Erde, die der Mensch machen wird. Wir kennen ja diesen Satz, Himmel auf Erden machen. Das gibt's nicht. Mein Lieben, der Himmel bleibt da und die Erde auch da, wo sie ist. Und doch ist es etwas ganz anderes, etwas ganz Neues, gar nicht vergleichbar mit dem, was wir heute sehen, zu dem wir heute gehören. Und darauf will gerade der Apostel Petrus uns hier hinweisen, aber er sagt auch, damit müsst ihr natürlich auch rechnen. Wenn ihr mit einer solchen Botschaft kommt, dann wird man euch auslachen oder wird man euch verspotten. Und das ist ein Kennzeichen auch schon unserer heutigen Zeit. Wir leben nicht in dieser offenen Verfolgung und Anfeindung. Hier und da gibt es das. Manche Gläubige müssen das auch schon in der engsten Familie erleben, besonders dann, wenn sie vielleicht alleine den Weg des Glaubens gehen, dann gibt es schon manche Schwierigkeiten und auch manche Anfechtungen. Aber das größte Problem unserer Zeit besteht wohl darin, dass man versucht, die biblischen Wahrheiten doch weitgehend lächerlich zu machen. Und davon spricht der Apostel hier am Anfang des dritten Kapitels. Da kommen Menschen und zwar mit Spott und Spöttereien und fragen, ja, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Ihr redet immer, dass Christus wiederkommt, da merkt man nichts von. Im Gegenteil, es wird ja immer schlimmer in dieser Welt. Wo bleibt dann Christus? Wir kennen diese Aussagen und diese Redewendungen auch in unserer heutigen Zeit. Aber wir sollten nicht nur dieses Spottreden hören, sondern wir sollten auch ganz klar erkennen, wer hinter dem allem steht. Und das ist die Macht der Finsternis. Er ist bemüht, auch in unserer heutigen Zeit, uns irgendwie das zu rauben, was wir besitzen, als Glaubenszuversicht und Glaubensgrundlage. Und wie manche sind auch erschüttert worden. Wir sollten uns durch nichts und niemand abbewegen lassen. Der Apostel spricht davon, aber bevor dieser neue Himmel und diese neue Erde kommen wird, gibt es noch einen anderen Tag. Er spricht hier von einigen Tagen. Er spricht von dem Tag des Gerichts, dem Tag des Herrn, dem Tag Gottes und dem Tag der Ewigkeit. Zu dem Ausdruck Tag, wir wissen, dass es sich hier selbstverständlich nicht um einen 24-Stunden-Tag handelt. Der Ausdruck Tag wird besonders im Neuen Testament sehr oft gebraucht, um eine bestimmte Zeit zu beschreiben. Zum Beispiel sagt der Apostel Paulus, siehe, heute ist der Tag des Heils. Nun, wie lange dauert der Tag des Heils schon? Paulus ist schon längst abgerufen worden und immer noch ist der Tag des Heils. Man kann sagen, dieser Tag dauert fast schon 2000 Jahre. Und immer noch ist Tag des Heils. Immer noch ist diese Möglichkeit gegeben, dass Menschen Frieden finden, dass Menschen den Weg des Lebens erfahren und erleben dürfen. Und gerade hier in diesem Abschnitt werden wir daran erinnert, dass das kein Zufall ist, sondern dass es der Langmut Gottes zuzuschreiben ist. Wir haben diese Aussage hier in Vers 9 des dritten Kapitels. Da heißt es, der Herr vollzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wenn also heute noch Gnadenzeit ist, dann ist das letztlich ein großes Geschenk der göttlichen Gunst, obwohl wir als Gläubige wahrscheinlich viel lieber hätten, wenn der Herr heute käme. Wenn er uns heute herausnehmen würde aus allen Übungen und Prüfungen und Schwierigkeiten dieser Zeit. Aber wir sollten auch die andere Seite sehen. Jeder Tag, den wir noch erleben, auch der heutige Tag, ist ein Gnadentag, wo Menschen die Möglichkeit nutzen können, mit ihrer Sündenschuld zu dem Herrn Jesus zu kommen, um Frieden zu finden. Ich weiß nicht, ob wir alle, die wir heute hier sind, schon diesen wahren Frieden des Herzens haben. Ob wir schon wissen um die Vergebung unserer Sünden und diese wunderbare Heilsgewissheit haben. Ob wir alle das so mit dem Apostel Johannes sagen können, wir wissen, dass wir aus dem Tode hinübergegangen sind in das Leben. Vielleicht ist noch jemand hier, der das nicht sagen kann. Dann gilt dieser Vers auch dir. Gott möchte nicht, dass du verloren gehst. Er möchte dich jetzt und heute warnen durch dieses Wort. Einmal vor dem Gericht, was kommen wird und kommen muss. Aber vor allen Dingen, um dir die Möglichkeit zu geben, einmal Anteil zu haben an all diesen Segnungen und Herrlichkeiten. Die hat Gott für uns bereitet. Das war der wunderbare Heilsratschluss Gottes. Das war schon sogar im Herzen Gottes vor Grundlegung der Welt. Einmal Menschen vor sich und um sich zu haben in Liebe. Menschen in die Stellung von Söhnen zu erheben. Das sind alles Begriffe und Aussagen, die wir wahrscheinlich sehr gut kennen. Aber wir sollten uns auch immer einmal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was bedeutet das überhaupt, wenn Gott sagt, er wollte Söhne haben. Er wollte uns in die Stellung von Söhnen erheben. Ein Vorrecht, das wir heute wahrscheinlich überhaupt noch nicht bis ins Letzte erkennen und auch nicht erklären können. Aber Gottes Wort will uns das doch groß machen. Darum ist heute noch Gnadenzeit. Aber das Gericht kommt. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und ihre Werke auf ihr verbrannt werden. Nun, der Apostel spricht hier von dem Tag des Herrn. Und vielleicht wird es gut sein, einmal einige kurze Gedanken zu sagen zu diesem Tag. Wir finden ihn schon im Alten Testament. Und zwar wird er dort sehr oft genannt. Wir haben schon im Propheten Jesaja die ersten Hinweise auf diesen Tag, der Tag Jahwes, Jehova, oder wie es in der revidierten Übersetzung heute heißt, der Tag des Herrn. Dieser Tag wird in allen Einzelheiten beschrieben. Und wenn man diese einzelnen Stellen einmal nachschlägt, das würde gewiss zu weit führen, dann muss man zu der erschütternden Feststellung kommen, dass der Tag des Herrn zunächst einmal ein Gerichtstag ist, der über diese Erde hereinbrechen wird, ein Tag der Finsternis, so sagt es zum Beispiel Joel. Und gerade im Joel, Propheten Joel, finden wir 3 oder 4 Mal den Tag des Herrn oder den Tag Jahwe Jehovas. Petrus erinnert auch in seiner Pfingstpredigt an diesen Tag. Und zwar in seiner bedeutungsvollen Rede, die wir in Apostelgeschichte 2 finden. Und gerade diese Stelle macht auch sehr deutlich, dass damals auch die Hörer, die diese Predigt hörten, sich dieses Tages bewusst waren. Das war eine ganz klare Kenntnis, die die Juden hatten, im Blick auf den Tag des Herrn, der kommen würde. Der Apostel spricht davon in dieser Predigt. Wir haben Hinweise, dass er davon spricht, dass dieser Tag kommen wird und dass er verbunden sein wird, auch mit gewaltigen Zeichen und Wunder, die es geben wird in dieser Zeit. Es heißt hier in Apostelgeschichte 2, da wird auf diese Stelle hingewiesen, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, Vers 17, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Diese Aussage ist noch nicht erfüllt. Auch wenn der Apostel Petrus auf diese Stelle hinweist, so wissen wir, dass damals am Pfingsttage diese Weissagung noch nicht erfüllt ist. Wenigstens nicht bis ins Letzte. Denn es heißt hier, der Geist wird ausgegossen werden über alles Fleisch. Und das war in den Tagen der Pfingsten nicht der Fall. Aber wenn der Herr kommen wird, wenn er wiederkommen wird, dann wird er seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und jeder, der den Herrn anruft, der wird dann errettet werden. Aber dem Apostel geht es hier besonders auch darum zu zeigen, ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut, Feuer, Rauch, Dampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche oder gewaltige Tag des Herrn kommt. Wir dürfen aus den einzelnen Stellen des Alten Testamentes durchaus zu der Feststellung kommen, bevor der Herr wiederkommt auf diese Erde, zur Aufrichtung seines Reiches, und das ist Glaubenserwartung der Gläubigen schon im Alten Testament gewesen, wird dieser Gerichtstag über die Erde kommen. Es wird wohl die gleiche Zeit sein, von der Daniel redet, auf die der Herr Jesus in Matthäus 24 hinweist. Wenn er sagt, dass eine Drangsalzeit kommen wird, wie sie von Anfang der Welt nicht war und auch nicht mehr sein wird. Und wenn Gott diese Zeit nicht verkürzen würde, würde kein Mensch am Leben bleiben. Das macht etwas deutlich von der Furchtbarkeit dieser Gerichte, die über diese Erde hereinbrechen werden. In der Offenbarung, im letzten Buch der Heiligen Schrift, haben wir einzelne Aussagen und Beschreibungen dieser Gerichtsperiode, die über diese Erde kommen wird. Wir wollen auch hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, sondern ich möchte in diesem Zusammenhang auf zwei Stellen hinweisen, wo der Apostel Paulus auch von diesem Tag redet. Und diese Belehrungen, die der Apostel Paulus im Thessalonischer Brief gibt, und zwar im ersten Brief und im zweiten Brief, sind deshalb von Bedeutung für uns, weil es in dieser Frage sehr viel Unklarheit gibt. Denn das ist immer die große Frage, mit der man sich beschäftigt und wo es keine einheitliche Meinung gibt. Müssen wir als Gemeinde Gottes noch da hinein oder nicht? Nun, wer sich etwas mit den Auslegungen beschäftigt hat, es gibt ja sehr viele prophetische Aussagen, der wird das schon festgestellt haben, dass man da sehr unterschiedlicher Meinung ist. Einige sagen, wir werden vor den Gerichten, das heißt vor dem Tag des Herrn, entrückt. Andere sagen, nein, da müssen wir noch ein Stück mit hinein. Und andere wieder sagen, selbstverständlich müssen wir da durch. Wobei die Letzteren dann noch behaupten, dass diese Gerichtszeit sogar notwendig wäre, um die Gemeinde zu läutern und zu reinigen. Wobei dieses letzte Argument natürlich unbiblisch ist. Denn wir werden nicht durch ein Gericht geläutert und gereinigt, sondern wir sind durch das Blut Jesu Christi gereinigt. Und auf der anderen Seite ist die Frage berechtigt, wenn man durch das Gericht gereinigt werden muss, wie steht es um die anderen Generationen, die nicht in diese Reinigung hineinkommen? Wir merken, das sind gut gemeinte Meinungen. Wir wollen diese Geschwister, die solche Ansichten vertreten, nicht verurteilen. Aber gereinigt sind wir durch das Blut Jesu Christi. Gewiss mangelt es im Blick auf das Heiligungsleben. Gewiss ist das auch eine Frage, auf die ein Apostel Petrus hinweist. Welche sollt ihr denn sein? Wenn ihr solche Kenntnis habt und wenn ihr wisst, das kommt alles, wie müsste da eigentlich euer Leben bestimmt werden von den göttlichen Grundsätzen der Heiligung? Aber ich bin überzeugt, dass wir als Versammlung Gottes nicht in diese Gerichtszeit hineinkommen. Und zwar glaube ich, dass gerade der Thessalonicher Brief das in einer solchen Klarheit und in einer solchen Überzeugtheit sagt, dass es nach meiner Überzeugung da kaum Zweifel geben kann. Gerade diese Frage war bei den Gläubigen am Anfang schon sehr umstritten. Und dazu möchte ich zunächst einmal auf den ersten Thessalonicher Brief hinweisen, wo gerade die Frage der Entrückung vorgestellt wird. Eine der wenigen Stellen, wo überhaupt von der Entrückung geredet wird. Es gibt noch eine Stelle im Korintherbrief, aber es war ein Geheimnis, in den vorhergehenden Zeitaltern gar nicht bekannt. Und da spricht der Apostel im 4. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes: Wir wollen aber nicht, Brüder, Vers 13, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und jetzt kommt eine Begründung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. In der alten Übersetzung, in der alten Elberfelder Übersetzung, haben die Übersetzer dann hier eine Klammer gesetzt. Und diese Klammer geht praktisch dann bis Vers 18, bis zum Schluss. Und sie haben damit eine gewisse Hilfe gegeben, indem sie zum Ausdruck bringen wollten, was Paulus hier in diesem nachfolgenden Abschnitt, und zwar Kapitel 4, Vers 15 bis 18 sagt, ist eigentlich ein Zwischensatz. Das heißt, hier wird der Gedankengang, den Paulus vorstellt, unterbrochen. Und wenn man diese Unterbrechung einmal wegnimmt, dann müsste man folgendermaßen lesen: Also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Kapitel 5, Vers 1, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb. Das heißt also mit anderen Worten, die Entschlafenen werden mit dem Christus kommen und auch wir, die leben. Und dazwischen wird dann die Entrückung stattfinden. Von dieser Stelle aus betrachtet, wird nach meiner Überzeugung die Entrückung vor dem Tag des Herrn stattfinden. Er gibt noch eine andere Stelle, die vielleicht noch überzeugender ist. Und die finden wir im 2. Thessalonischer Brief. Und gerade in diesem Brief setzt sich der Apostel mit dieser Frage auseinander. Wir können nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber einige Hinweise sind hier vielleicht von Bedeutung. Im 1. Kapitel erinnert der Apostel daran, oder weist er darauf hin, dass die Gläubigen in Thessalonich durch ganz, ganz schwere Drangsalszeit gehen mussten. Es gab eine ganz gewaltige Verfolgung damals über diese Christengemeinde in Thessalonich. Und es gab damals einige Gläubige, die Ansicht vertreten haben, das ist schon der Tag des Herrn. Und sie wurden sogar in dieser Weise bestärkt durch Briefe und durch Belehrungen, wobei manche sich sogar darauf beriefen, das wäre auch Ansicht des Apostels Paulus gewesen. Und dazu nimmt Paulus jetzt Stellung. Und das Argument, das er vorbringt, ist eigentlich ganz klar und überzeugend. Und das finden wir in Kapitel 1. Er sagt, ich sage es jetzt einmal mit eigenen Worten, der Tag des Herrn kann überhaupt noch nicht da sein. Und zwar deshalb nicht, denn in dieser Situation, wo ihr steht, ist es doch so, dass ihr leidet und die Welt freut sich. Ihr habt Schwierigkeiten, ihr werdet verfolgt, müsst durch die Drangsale gehen und die Welt hat davon überhaupt nichts. Die freut sich. Die verübt sogar diese Drangsale an euch. Das kann doch nicht der Tag des Herrn sein. Denn dann wird es doch umgekehrt sein. Dann wird die Welt Drangsal haben und ihr werdet Ruhe bei dem Herrn haben. Ich denke, das ist eines der überzeugendsten Argumente und der klarsten biblischen Beweisführung, dass wir Ruhe haben. Und das bezeugt Paulus an diesem Tage und zwar beim Herrn. Und das sollten wir auch festhalten. Wir sollten uns nicht beunruhigen lassen. Man erlebt das sehr oft, gerade auch in unserer heutigen Zeit, dass manche Gläubige auch immer in dieser Angst leben. Müssen wir nun noch durch die schwere Zeit oder werden wir vorher weggenommen? Wie manche kommen da in innere Schwierigkeiten. Wir sollten auf den Herrn schauen. Er wird uns zu sich rufen. Er hat uns nicht erkauft, um uns in dieses furchtbare Gericht hineinzuführen. Denn was ist dieses Gericht? Es ist das Strafgericht Gottes über die Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit. Denn dem Tag des Herrn geht die Offenbarung der Gesetzlosigkeit voraus. Und der Mensch der Sünde wird offenbar werden. Wir warten nicht auf diesen Gerichtstag. Wir warten auf einen anderen Tag. Und das ist der Tag Gottes. Das ist das eigentliche Ziel Gottes gewesen. Und man könnte sagen, wie eine wunderbare, auch in weiter Ferne liegende Verheißung, zieht sich diese Erwartung durch die ganze Offenbarungsgeschichte. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt, zu Hause ist. Das Wort wohnen bedeutet auch eigentlich zu Hause sein. Wo man wohnt, ist man zu Hause. Und im neuen Himmel und auf der neuen Erde, da wird Gerechtigkeit zu Hause sein. Selbst im tausendjährigen Reich wird das noch nicht sein. Da heißt es, dass Gerechtigkeit herrschen wird. Aber dann wird es wohnen. Und wie das aussieht, Das haben wir am Ende der Offenbarung. Und wir sollten diese Worte doch ganz gewiss auch einmal mitnehmen, auch wenn wir sie gewiss kennen. Denn es sind Worte, die von ganz entscheidender Bedeutung sind. Und zwar sagt oder beschreibt der Apostel Johannes diesen Tag Gottes, diese Zukunftserwartung des Glaubens in Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht nur eine erneuerte Erde. Diesen Gedanken finden wir mehr in den prophetischen Zeugnissen des Alten Testamentes. Da wird etwas erneuert. Und das wird im sogenannten tausendjährigen Reich sein. Aber was Johannes sah, er sah tatsächlich einen ganz neuen Himmel. Und manche werden natürlich jetzt fragen, warum ein neuer Himmel? Ich denke, die Beantwortung dieser Frage ist gar nicht so schwer. Denn in den alten Himmel, da hatte selbst der Satan Zutritt. Und dadurch ist er verunreinigt worden. Und Gott macht alles neu. Er bringt nicht nur das Alte wieder zurecht. Etwas ganz Neues. Und wenn das, was wir sehen und was wir so heute beurteilen können, und was wir sehen, ist ja nur ein Bruchteil, schon so gewaltig ist, wie muss dann erst der neue Himmel und die neue Erde sein? Wir haben im 2. Korintherbrief so eine Gegenüberstellung, die man durchaus hier anwenden könnte. Und zwar stellt der Apostel im Korintherbrief Kapitel 3 das Gesetz dem Evangelium gegenüber. Nun, wir kennen diese Stelle. Und da gebraucht der Apostel eine Schlussfolgerung, die durchaus überzeugend ist. Er sagt, wenn das, was nach Gottes Gedanken nur vorübergehende Bedeutung hatte, das Gesetz hatte nur vorübergehende Bedeutung, schon so herrlich war, wie viel herrlicher muss das Bleibende sein? Und wenn der Dienst, der letztlich zur Verdammnis führte, das Gesetz, schon mit solch einer Herrlichkeit eingeführt wurde, wie viel mehr das, was Leben bringt, die wunderbare Botschaft Gottes, die herrliche Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Und die gleiche Schlussfolgerung könnte man auch hier ziehen. Wenn diese Schöpfung, die Gott ins Dasein gerufen hat durch sein Allmachtswort, schon so gewaltig war, so beeindruckend. Und ich sage noch einmal, was wir kennen und sehen, das sind Bruchstücke. Da können wir uns gar keine Vorstellung machen. Von der Größe und Herrlichkeit dieser Schöpfung. Denn was ist die Erde in diesem gewaltigen Universum? Aber wie gewaltiger wird dann erst der neue Himmel und die neue Erde sein? Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herniederkommen, von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen. Worauf ich besonders hinweisen möchte in diesem Zusammenhang, ist eine zweimalige Wiederholung, die von ganz entscheidender Bedeutung ist. Und die finden wir in Vers 5 und 6 zunächst. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Wir wissen, als der Jesus am Kreuz war, als er doch das Erlösungswerk vollbracht hat, sprach er ein ähnliches Wort. Und doch unterschied es sich von diesem Wort. Er sprach, es ist vollbracht. Im Grundtext steht hier nur ein Wort, vollbracht. Aber hier steht mehr. Es ist geschehen. Das heißt, der Ratschluss Gottes ist zum Abschluss gebracht worden. Und das Kreuz ist die Grundlage dieser herrlichen Erfüllung. Und Johannes wurde aufgefordert zu schreiben, schreibe, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er wird dann noch einmal aufgefordert, und zwar in Kapitel 22, Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, nachdem er den wunderbaren, herrlichen Gottestempel beschrieben hatte. Warum wurde Johannes damals aufgefordert, das hier einzufügen in den Text? Die Beantwortung ist eigentlich gar nicht schwer, weil man das eigentlich gar nicht glauben kann. So gewaltig ist das. Das übersteigt einfach unser menschliches Verständnis. Aber wir dürfen es glauben. Wir dürfen diesem Wort vertrauen. Denn was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir bringen unseren Glauben sehr oft mit dem in Verbindung, was, wie wir sagen, menschenmöglich ist. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann wird es meistens schwierig. Aber das ist nicht der wirkliche Glaube. Der Glaube ist überzeugt, dass Gott auch menschlich Unmögliches machen kann. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, in einer für uns unvorstellbaren Herrlichkeit. Und wofür hat er denn dieses alles bereitet? Auch für uns die Erlösten. Meine Lieben, wenn wir da sind, gibt es keine Trennungen mehr. Meine Lieben, da gibt es auch nicht mehr die heilsgeschichtlichen Unterschiede, die es auf dieser Erde noch geben wird im tausendjährigen Reich. Denn Johannes sagt, ich sah die Hütte Gottes wo? Bei den Menschen. Da gibt es die nationalen Unterschiede alle nicht mehr. Da sind nur noch neue Menschen. Und das ist die Frage, die ich stellen möchte zum Schluss. Gehören wir alle schon zu den neuen Menschen, die neues Leben in Christus haben und die in dieser Erwartung leben, einmal dort sein zu dürfen, wo Christus ist? Vielleicht ist das auch eine Antwort auf die Frage, die immer wieder gestellt wird. Wie kann man den Tag Gottes beschleunigen? Wird ja ausdrücklich gesagt hier. Es gibt zwei Erklärungen. Und zwar die eine Erklärung durch die missionarische Tätigkeit. Das ist die eine Erklärung. Es gibt auch noch eine Erklärung. Und zwar glaube ich die Erklärung im ersten Buch Mose, ich glaube Kapitel 29 zu sehen. Da wird von Jakob geredet. Der kommt zu Laban und dann sieht er seine zukünftige Frau. Und dann muss der arme Mann 7 Jahre arbeiten. Und da steht ein Satz, der ist sehr bezeichnend. Und diese 7 Jahre waren in seinen Augen wie wenige Tage. Warum? Weil er seine Frau liebte. Und wenn wir den Herrn lieben, dann wird die Zeit uns nicht so lang. Dann freuen wir uns schon auf den großen Augenblick, der bald kommt.